Gut, der Kämmerer aus Äthiopien. Und das finden wir auch im Kapitel 8, ab Vers 26. Und das möchte ich doch lesen. Der Kämmerer oder der Schatzmeister, je nach Übersetzung. Zu Philippus aber sagte ein Engel des Herrn: Geh nach Süden auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Und Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin. Vielleicht steht da bei manchem Kandake. Ja, ist die äthiopische Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten, und befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in einem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Und der Heilige Geist sagte zu Philippus: Lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Und er fragte ihn: Verstehst du auch, was du da liest? Der Mann erwiderte: Wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Und er hatte gerade folgende Schriftstelle gelesen: Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt. Und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinem Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Der Hofbeamte fragte Philippus: Von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Und da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Und unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei, und der Hofbeamte meinte: Sieh, da ist Wasser, kann ich mich nicht hier taufen lassen? Und er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort, und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Und Philippus fand sich in der Stadt Aschdod wieder, und er verkündete die Botschaft Gottes dort und in jeder Stadt auf dem Weg, bis er nach Caesarea kam. So eine ganz, ganz interessante Stelle. Und dieser Abschnitt berichtet von diesem Kämmerer, und im griechischen Text wird er Eunuch genannt. Ja, ist ein Eunuch, und das war wahrscheinlich für viele der Hofbeamten war das so. Ja. Was aber macht diesen Text so interessant? Zunächst denke ich, der Philippus wird von Gott selbst an die einsame Handelsstraße geschickt. Wo kommt er gerade her? Er ist in Samaria. Und dort hören ihm Scharen zu, und da ist eine richtige Erweckung, und es kommen alle zum Glauben. Und dann sagt Gott: So, und jetzt gehst du an die einsame Straße da. Und irgendwie haben wir gedacht, der Philippus, wieso diskutiert er nicht mit Gott? Jetzt werde ich doch da gebraucht, und jetzt, du siehst ja gerade, was da alles los ist, und was weiß ich was. Ne? Könnte man sich eigentlich so richtig vorstellen. Aber der Philippus geht. Und dieser Philippus scheint mir sowieso ein besonderer Mann gewesen zu sein. Er ist unter den Diakonen, die gewählt wurden. Und da war das Kriterium, soll ein Vollgeist sein, weise, einen guten Ruf haben. Und der Philippus ist ja so einer. Und er scheut sich nicht, zu den Samaritern zu gehen. Er ist irgendwie so ein Pionier. Übrigens, in Caesarea wird er bleiben, und er hat drei Töchter. Das liest man dann auch. Der Paulus geht ihn besuchen, als er von der dritten Missionsreise zurückkommt. Übernachtet er beim Philippus. Und da lesen wir, dass er drei Töchter hat, und es sind Prophetinnen. Also da war was Besonderes in der Familie. Ja, der Philippus, er diskutiert nicht. Er geht mitten ins Nirgendwo. Gott schickt ihn in die Wüste. Die alte Stadt Gaza war zerstört. Alexander Janäus zerstörte die antike Hafenstadt 98 vor Christus. Und die war noch nicht wieder aufgebaut. Das ist erst später wieder aufgebaut worden, Gaza. Und das ist so die einsame Handelsstraße, die nach Ägypten runterführt. Und eigentlich dachte ich, was tue ich hier in der Wüste? Ich sollte eigentlich zu den Menschen, wo Menschen sind. Aber er geht, er gehorcht und kommt an diesen Straßenabschnitt. Und wie der weitere Text zeigt, weiß Gott, was er tut. Ist meistens so, gell? Wir meinen immer, wir wissen es besser. Aber Gott weiß wirklich, was er tut. Dieser Hofbeamte, ein Äthiopier oder Nubier, ist Finanzminister. Und ihm stehen eigentlich viele verschlossene Türen zum Reich Gottes vor der Nase. Und auf seine Frage, was spricht denn dagegen, dass ich mich taufen lasse? Was müsste man antworten? Alles, oder? Er ist ein Heide. Also, er ist ein Heide. Und dann ist er noch ein besonderer Heide. Er ist ein Eunuch. Und was war das Problem mit dem Eunuch? Wie werden die im Alten Testament genannt? Ein Verschnittener. In 5. Mose 23, Vers 2. Wird gesagt, kein Verschnittener darf in die Gemeinde aufgenommen werden. Wieso, weiß ich nicht, aber es war offensichtlich ein Problem. Und was lesen wir bei Lukas und am Geld? Wie war's das ein bisschen? Lukas und Geld ist eine besondere Kombination. Ja, Matthäus berichtet von der Bergpredigt und er sagt, Jesus, selig sind die geistlich Armen. Wie gibt es Lukas wieder? Selig sind die Armen. Ja. Welche Geschichte finden wir noch bei Lukas und nur bei Lukas? Der reiche Jüngling, der Zachäus. Herr Lukas hat viel mit Geld. Also wenn hier die Frage ist, was steht dagegen, müssen wir mit Lukas eigentlich sagen, du bist reich und mächtig. Du hast ein Problem im Reich Gottes. Ah, schau. Er nimmt es nicht, aber er ist reich und mächtig. Ja. Also, jetzt muss man sich vorstellen, dieser Äthiopier kommt nach Jerusalem. Er ist irgendwie fasziniert von Gott Israels. Aber er steht immer vor der Tür. Er steht immer vor der Tür. Er konnte nicht mal ein Proselyt werden, jemand, der zum Judentum übertritt, weil er ein Eunuch war. Also er war immer einer, im Judentum nennt man die Proselyten vor dem Tor. Und ein Proselyt vor dem Tor war jemand, entweder eben ein Eunuche, der aus irgendwelchem Grund nicht übertreten konnte, oder jemand, der jetzt bei den Männern, die sich nicht beschneiden lassen wollten. Ich sagte, ich bin fasziniert von dem Gott und irgendwie beschäftigt mich das, aber ich möchte nicht übertreten, weil dann müsste ich mich beschneiden lassen, müsste die Gesetze halten und, und. Und dann, die nannte man Proselyten vor dem Tor oder, wie es in der Apostelgeschichte oft kommt, Gottesfürchtige. Der Begriff wird uns noch öfters begleiten. Beim Cornelius zum Beispiel Cornelius war ein Gottesfürchtiger. Das heißt, er war auch einer, der eben nicht ganz aufgenommen wurde. Die Lydia in Philippi, die Purpurhändlerin, ist auch eine Gottesfürchtige. Ja. Also, überall hat er irgendwie gespürt, er ist nicht willkommen. Er ist ein Gottsucher, aber er ist nicht willkommen. Und nun schickt ihm Gott persönlich jemanden vorbei. Er sagt, doch, du bist willkommen. Ich weiß nicht, wer von euch einmal den Film Jentl gesehen hat, das Musical. Und da gibt es so eine liebe Szene, da der Vater unterrichtet seine Tochter in der Tora und er sagt immer, zieht die Vorhänge zu. Und sie sagt, warum? Hat Gott leicht was dagegen? Und er sagt, nein, Gott bestimmt nicht, aber die Nachbarn. Und ja, hier ist irgendwie so lieb, nicht? Gott sagt, da ist einer unterwegs, der wollte zu mir. Und in Jerusalem haben sie ihm immer zu spüren gegeben, die wollen wir nicht. Aber ich will ihn willkommen heißen. Philippus, du kriegst einen Sonderjob, jetzt gehst du mal gar in die Wüste und passt ihn ab. Und just in dem Moment, wo er eine der zentralsten Stellen liest im ganzen Alten Testament, die deutlicher nicht von Jesus reden könnten, ist er daneben und sagt, weißt du eigentlich, was du da liest? Und er sagt, nein, wie auch? Ich habe ja keinen, dem er es erklärt. Und das hat mich auch nochmal betroffen gemacht. Ich glaube, es gibt auch heute noch so Proselyten vor dem Tor, die gerne dazukommen möchten, aber irgendwie spüren, ich bin da gar nicht so recht willkommen. Irgendwie wollen sie mich, glaube ich, gar nicht. Oder sie lesen und sie sagen, ich habe ja keinen, dem es erklärt. Meine Frau, die hat irgendwie so eine besondere Gabe, immer wenn in der Nachbarschaft wer stirbt, dann sagt sie, ich muss da zu den Familien, ich muss da hin. Und ich weiß noch, bei der Nachbarin, da ist irgendeine Oma ist gestorben und da geht sie hin und sagt, ich möchte für die beten, darf ich? Und die sagen fast immer ja. Und dann hat sie für die Bett, sitzen am Küchentisch und irgendwann kommen sie auf die Bibel und dann ruft sie mir an, bring mir eine Bibel vorbei, ich muss ihr eine Bibel schenken. Da haben sie zusammen Bibel gelesen. Ja. Und ich war total offen. Ne? Dieser Kämmerer, der ist aus einem weiteren Grund auch noch wichtig. Aber vielleicht nur mal zum Philippus. Er erklärt ihm von dieser Stelle aus gehend das Evangelium. Was hatte der Philippus zur Verfügung? Nur das Alte Testament. Und offensichtlich reicht das gesamte Alte Testament, um alles zu sagen, was man über Jesus wissen muss. Ich habe mir gedacht, okay, das war einmal ein weiteres Bibelstudium wert. Ne? Und später bei Paulus lesen wir es auch. Ne? Zum Beispiel bei den Thessalonichern. Bei den Thessalonichern, die prüfen täglich, ob es so verhält. Und er erklärt ihnen anhand vom Alten Testament, dass Jesus der Messias ist. Steht offensichtlich alles da. Aber dann finden wir noch eine interessante Stelle, auch in Jesaja, Jesaja 56. Denn mit diesem äthiopischen Kämmerer löst Gott ein Versprechen ein. Jesaja 56, die Verse 3 bis 5. Da steht, und der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, gewiss wird mich der Herr ausschließen aus seinem Volk. Und der Eunuch soll nicht sagen, siehe, ich bin ein vertrockneter Baum. Denn so spricht der Herr den Eunuchen, die meine Sabbate halten und wählen, woran ich gefallen habe, und die an meinem Bund festhalten, ihnen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern Denkmal und Name, was mehr ist als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht getilgt wird. Diesen Kämmerer kennen wir bis heute. Wir wissen zwar nicht, wie er geheißen hat. Die Äthiopier wissen es vielleicht, weil dreimal dürft ihr raten, auf wen die koptische Kirche zurückgeht. Natürlich auf den Kämmerer. Und das ist, der ist in ihrer Geschichte ganz, ganz wichtig. Und die kommenden Verse sind da ja schon interessant. Wasser ist in Sicht, der Eunuch lässt sich taufen, Philippus lässt sich auch drauf ein. Der hätte auch sagen können, hey, du bist ein Heide, du bist ein Eunuch und du bist stinkreich. Geht nicht. Aber er tut es einfach. Ja. Und dann, was passiert mit Philippus? Der ist plötzlich weg. Ja. Die Jugendlichen taten sagen, Gott hat ihn weggebeamt. Ne. Der ist einfach weg. Und das hat mich auch nochmal beschäftigt, das ist so ein Aspekt, Gott nimmt den Philippus weg vom Kämmerer. Dieser Kämmerer hat eine sehr kurze Bibelschule gehabt. Ne. Aber wisst ihr, was er hat? Das Wort Gottes und den Geist. Und Gott sagt, das reicht. Du hast alles, was du brauchst. Du hast das, was ich gesagt habe, und du hast die Ausrüstung von mir, damit du das verstehst, was ich gesagt habe, und das macht alles lebendig und das reicht. Gott traut ihm offensichtlich zu, dass er genug Ausrüstung hat und er wird über die Runden kommen. Wir glauben das selten, gell? Und wir sagen immer, du musst mindestens auf Schloss Klaus eine Bibelschule gemacht haben, gell? sonst können wir das nicht, oder wir müssen mindestens so lang, oder dieses oder jenes. Nein, es reicht. Gott sieht die Dinge wahrscheinlich anders und wir täten gut daran, ihm mehr zu vertrauen. Das hat mich nochmal beschäftigt da beim Lesen der Apostelgeschichte. Die Apostel waren sich sowas von bewusst, dass Gott in ihnen lebendig am Wirken ist. Pfingsten hat sie auf den Kopf gestellt. Und egal, wo sie hinkommen, in Kapitel 3 haben wir gelesen, zu dem Gelähmten sagen sie, im Namen Jesu steh auf. Es war ihnen bewusst, Jesus ist gegenwärtig. Vor dem Sanhedrin oder egal, später auch, jener war klar, Gott ist gegenwärtig. Und hier beim Philippus auch. Ne? In Kapitel 21, Vers 8 ist er wieder anzutreffen, der Philippus, wo der Paulus am Weg nach Jerusalem ist. Da finden wir ihn wieder. Und der zieht an der Küste entlang von Gaza, also von Aschdod, das ist im Gazastreifen, übrigens ehemals Philisterland. Ja. Dort zieht er hoch bis Caesarea und er bleibt in Caesarea. Vielleicht noch eine kurze Nebenbemerkung. Philistäer. Wir kennen es unter Palästina. Ja, es ist nur die lateinische Form von Philistäer. Ja. Das Wort Palästinenser, das gibt es erst seit den 60er oder 70er Jahren vom letzten Jahrhundert. Das ist gar, vorher waren es einfach die Araber. Ja. Nur so nebenher, aber sie sagen jetzt, wir haben ein Erbe, wir sind die Philister. Ja. Spannend. Ne? Aber der Philippus ist Gott gehorsam und zieht da los. Und es ist eine wunderbare Geschichte hier, dass Gott sie, ja, was er im Alten Testament einmal gesagt hat, dem Eunuchen, dem werde ich einen ewigen Namen geben. Und er schickt extra einen seiner besten Mitarbeiter in die Wüste, damit das wahr wird. Und das finde ich gewaltig und wahrscheinlich, ich habe diskutiert und alles Mögliche ins Feld geführt und gesagt, Gott, ich kann jetzt da nicht weg, ich werde gebraucht. Philippus weiß, Gott tut sein Werk. Die Samariter kommen zum Glauben und die missionieren fröhlich weiter. Und später lesen wir dann auch immer wieder, wenn Petrus unterwegs ist oder Paulus und der Barnabas, wenn sie von Antiochia nach Jerusalem gingen, dann ziehen sie durch Samaria und besuchen die Gemeinden. Das geht weiter. Und das ist schön. Ja, das nächste Mal werden wir dann Kapitel 10 anschauen. Ich werde vielleicht im Vorfeld noch kurz den Saulus ein bisschen streifen, damit wir den einmal noch dabei haben. Aber vor allem werden wir in Kapitel 10 hineinschauen, wenn ein Missionar sich bekehren muss. Gell? Da muss sich, glaube ich, der Missionar bekehren und nicht so sehr der Cornelius. Der wollte schon lange dazukehren. Das Problem war eher beim Petrus. Ne? Der braucht eine ziemliche, da muss Gott schon ziemlich viel Geschütze ins Feld führen, damit der endlich in die Gänge kommt. Aber das schauen wir uns das nächste Mal an. Und das ist in den Semesterferien. Der Donnerstag in den Semesterferien. Ich weiß, es ist ein bisschen ein unglücklicher Termin, aber wird sie nicht anders gehen. Ich glaube, es steht auf dem Zettel, gibt es das? Der 19. Der 23. 23. Ist es. Genau, das ist dann das nächste Mal. Aber ich möchte noch ein Gebet sprechen und dann wollen wir uns dem Herrn anbefehlen, seine Hände über uns heute auf dem Heimweg. Herr Jesus, danke für diese Geschichten, danke für den Philippus, der einfach dorthin geht, wo du ihn hinschickst, egal was ist. Sei es bei den Samaritern, sei es in die einsame Wüstenstraße, in die Gegend, wo wirklich nichts ist, aber du ihn brauchst. Danke auch für diesen Kämmerer, der fröhlich seine Straße zieht, wieder mit freudigem Herzen, weil er dir begegnen durfte und du ihn aufgenommen hast. Du hast ihm ein Zuhause gegeben, da wo er vorher verschlossene Türen erlebt hat. Und wir wollen beten, dass wir auch so Menschen sind wie dieser Philippus, der anderen die Türen auftun kann und sie auf die hinweisen darf. Und dass sie die Menschen willkommen wissen bei dir. Wir wollen beten auch um Weisheit, wenn wir ihnen vielleicht erzählen dürfen, was denn das bedeutet, was in deinem Wort steht. Danke für diese Geschichten. Und danke, dass sie heute noch so lebendig sind und dass du deine Geschichte mit uns weiterschreibst. Danke, dass das Buch der Apostelgeschichte eigentlich kein Ende hat. Und wir sehen dürfen, dass dein Leben weitergeht. Es hat nicht einmal aufgehört, sondern es ist auch heute noch genauso real wie damals, weil du lebendig bist. Und so wollen wir uns dir anbefehlen für heute Nacht. Wir beten, dass du uns gut nach Hause bringst und einen gesegneten Tag schenkst morgen. Hab Dank dafür. Amen. Amen. Ja, dann wünsche ich euch ein gutes Heim, nach Hause kommen. Da haben wir eine warme Stube hoffentlich und einen gesegneten Tag. Und ja, bis in einem Monat wieder.